bin zu Gast bei Thomas Foster. Ich bin zu Gast, yeah, yeah, bei Thomas Foster. Ich bin zu Gast.
Dieses wunderbare Begrüßungsständchen hier hat für mich völlig überraschend mein heutiger Gast auf seinem analogen Vocoder performt. Und es passt auch sehr gut, denn heute geht es um die analogen Synthesizer und da speziell auch um den Mini Moog. Ja, mein heutiger Gast hat bereits an Produktionen wie Major Tom, Putting on the Whisk von Taco und vielen Blümchenproduktionen mitgearbeitet und ist heute zusammen mit seiner Frau unter dem Namen Paso Doble bekannt geworden. Er ist heute bereits zum dritten Mal bei uns. Herzlich willkommen, Frank Oberpichler.
Ich bin zu Gast, ich bin zu Gast bei Thomas Foster.
Herzlich willkommen, Thomas. Freue mich, heute ein bisschen mit dir darüber zu klönen, was analog und digital so zu bieten hat. Die Entwicklung ist ja weitergegangen, aber die großen Schätze aus den Ende 70ern und auch 80ern habe ich natürlich hier immer noch stehen, einzeln mit Einzelausgängen und gut gepimpt, midifiziert. Und für gute Produktionen immer noch wertvoll einzusetzen. Natürlich sind die dann auch besonders zu pflegen. Sie verstimmen sich lieber mal, gerne mal und müssen gewartet werden. Aber wenn es dann um Sound geht, habe ich doch gerade jetzt auch durch Kai, durch die Zusammenarbeit mit Kai wieder richtig gemerkt, wenn ein DJ richtige Frequenzen haben will, dann ist das Analoge nicht weit, obwohl mein Studio natürlich gespickt ist mit den ganzen Emulationen und die klingen auch toll, mehr als toll. Ich mache manchmal, nehme ich mir so Tage vor, aber ich sage, komm, jetzt schlägst du mal den Oberheim Matrix 12 an und dann nehme ich mir von Arturia die Emulation und dann, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, also nur an einem guten Tag kann ich auch unterscheiden, was besser klingt. Wenn es dann aber ans Eingemachte geht, wenn es um jede Frequenz geht, da muss man sagen, die Maschinen, die eben nicht nur auf Leiterbahnen gelötet sind, sondern vielleicht noch eine Röhre haben und noch anders aufgebaut sind, dann sind die einfach einen kleinen Tick fetter und auch lebendig, weil sie nicht immer das Gleiche machen. Die Verstimmungen sind einfach analoger. Ja, das hält sich und hat ja auch eine Renaissance, wenn man sieht, wie begehrt mein kleiner Mini-Moog heute noch ist, dann weiß man, dass diese Technik nicht aussterben wird. Und wenn man im Studio bei guter Abhöre einfach diese Geräte aufdreht, dann lacht einfach das Musikerherz.
Da ist ein großer Trend. Ganz viele Musiker gehen zu analogen Geräten. Ganz viele Musiker schwören auf dem Sound. Und das, obwohl sich eigentlich die Leute, die Plugins programmieren, extrem Mühe geben, diesen analogen Sound möglichst gut hinzubekommen in ihren digitalen Simulationen, bis hin zu, dass die Originalfilter nachgebaut werden, die Originalwellenformen zur Verfügung gestellt werden. Und trotzdem sagen viele, ja, alles lieb und nett. Ich brauche meine analogen Geräte, nur damit kann ich wirklich fette Sounds machen. Gehen wir doch mal bei dir ganz an den Anfang zurück. Wo haben Synthesizer überhaupt angefangen? Ich glaube, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, das erste Gerät, das man irgendwie als Synthesizer bezeichnen kann, war die Theremine. Das war also ein Gerät, wo man in der Luft spielen konnte. Das hatte keine Tasten, sondern du hast mit zwei Händen in der Luft gespielt und mit der einen Hand die Lautstärke gesteuert, mit der anderen die Tonhöhe. Und der Frank simuliert schon ausgezeichnet, wie das damals geklungen hat. Man kennt es aus diesen Hitchcock-Filmen irgendwie, immer wenn es spannend wurde, dann kam dieser Sound rein oder so. Das war der erste und dann kam aber der Moog-Synthesizer und sehr schnell drauf, ich glaube, wir sind jetzt irgendwo in den 60ern, würde ich jetzt mal schätzen, kam das erste Gerät oder Ende 60er, das dann auch kommerziell wurde. Das war der Mini-Moog und du bist einer. Wann hast du deinen Mini-Moog bekommen?
Also ich hatte vor dem Mini-Moog noch einen Palm. Palm, ein Hamburger Ingenieur, der aber eine, wenn man das googelt, eine Serie aufgelegt hat, die dem Mini-Moog sehr entsprechen sollte und auch wirklich was zu bieten hatte, muss man schon sagen. Danach kam dann aber der Mini-Moog und das war bei mir, glaube ich, so 79, 78, 79. Ich habe mal auf die Fertigungsnummer geguckt, das ist noch einer von den ersten gewesen.
Und dann haben wir so einen Trailer aufgenommen für heute. Und da sagst du, dass du auf dem Titel von Taco, den ich ja als Kind geliebt habe, weil der soundmäßig einfach so outstanding war, so anders als alles, was man damals so gehört hat mit dieser Drum-Machine, die so marschiert ist. Und dann drüber diese Moog-Synthesizer. Und du hast mir erzählt damals, dass du das alles mit deinem Moog eingespielt hast, mit Minimoog.
Ja, Taco, mein damaliger guter Freund, mit dem ich eine Band hatte, hatte dann gute Connections zu einem Verlag und die haben gesagt, du musst Puttin' on the Ritz aufnehmen. Und ein paar Tage später fand ich mich dann im Studio wieder vor einem Berg voller Bläsernoten und der Auftrag war, diese ganzen Bläser-Arrangements, das sind ja in jeder Strophe verschiedene Arten von Bläserfarben, also man weiß, nur Klarinetten sind sehr obertonarm, oder Trompeten mit Mac, 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 also für jeden Vers verschiedene Charakteristiken von mehrstimmigen Bläsersätzen einzuspielen. Werner Lang, einer der Hausarrangeure vom PR Verlag, der hat das arrangiert. Und dann habe ich Note für Note einzeln eingespielt, natürlich unquantisiert möglichst immer genau. Man hat damals einfach noch, es hat sich noch gelohnt, Klavier geübt zu haben, weil man einfach genau spielen musste. Es gab ja noch keine Sequenzer. Und das war toll, das am Ende dann zu hören, dass wirklich mehrstimmige Brass-Einsätze herauskamen, die du dann ja auch gehört hast. Und ich bin ausgeflippt. Also das war auch letztendlich ein Grund, warum ich dann sagte, ich muss mir diesen Moog One kaufen, denn der Moog One ist im Grunde genommen ja nicht so viel anderes als die Qualität von einem Mini-Moog mal 8 oder mal 16. Und wenn man sich das vorstellt, das habe ich ja auf Puttin' on the Ritz dann also hergestellt und gehört. Es sind ja einfach, wenn man da einen 8-stimmigen oder 6-stimmigen Bläsersatz hört, 6 mal ein Mini-Moog. Kann man sich ja vorstellen, wie fett das eben klingt, wenn man das heute aus so einem Teil herausholt. Vorteil beim Moog One, er hat eben als eine Klangerzeugung den analogen Teil vom Mini und aber in der Administration, in der Verwaltung der Klänge eben eine voll digitale Behandlung und das ist natürlich faszinierend für einen Musiker, der das Beste aus beiden Welten haben möchte.
Jetzt ist es ja so, wenn du damals das mit dem Minimoog eingespielt hast, der Minimoog war ja ganz bekannt für die vielen tollen Presets, die er hatte. Welche Presets hast du denn so verwendet?
Entweder hast du jetzt gerade einen kleinen Witz gemacht oder mich versucht, aufs Glatteis zu führen.
Glatteis, nein, das hätte ich nicht versucht. Das war meine Art von Humor.
Nein, das ist super. Ich lerne den österreichischen Humor kennen und ich lache innerlich auch. Ganz schön, weil wenn ich dir jetzt ganz ernsthaft antworte, dann müsste ich jetzt nach hinten in meinen kleinen Büroraum gehen und würde Listen herausholen von selbst angefertigten kleinen DIN A4 Formularen.
Oh wow, das waren deine Presets, oder? Wo du dir die Einstellungen notiert hast.
Und wenn du einen schönen Sound gefunden hast und irgendjemand, die Putzfrau oder jemand, der getrunken hat, hat kurz am Filter gedreht, dann hätte ich den fast exekutiert, weil du den Sound natürlich nie wieder so hingekriegt hast, sondern die Regler mussten genau so stehen bleiben.
Ja, jetzt müssen wir das aber kurz erklären, weil vielleicht nicht jeder diesem Humor 1:1 folgen kann. Also der Punkt ist natürlich, dass diese alten Analoggeräte, da, weil sie analog waren, keine Presets hatten. Das heißt, man konnte, wenn man den coolsten Sound hatte, den nicht speichern, sondern man konnte nur wieder an den Reglern drehen. Das heißt, die einzige Soundspeichermöglichkeit war das DIN A4-Blatt, wo man aufschreibt, der Oszillator ist auf 11 Uhr, der Filter ist auf 3 Uhr. Das war die einzige Möglichkeit, sich Sounds zu speichern. Der Vorteil dran ist natürlich, dass man unglaublich schnell wird, irgendwelche Sounds hinzudrehen, weil das ja eigentlich der Hauptweg ist, um zu Sounds zu kommen.
Natürlich. Und auch kreativ zu sein im Studio, keine Zeit zu verlieren, nicht rumzudröhnen, sondern sich zu konzentrieren und es aufzunehmen, inklusive der Filterbewegungen und Decay-Time-Zeiten, die man während des Spielens ja bewegen musste, um das aufzuzeichnen, weil es gab ja keine Reproduktion. Das sieht man ja auch sehr schön bei meinem...
Der Vorteil war ja, dass man beim Minimoog eine Hand frei hatte, denn der war ja auch noch monophon. Monophon bedeutet, du kannst nicht zwei Töne gleichzeitig spielen. Das heißt, die zweite Hand hat, ja, man kann manchmal auch eine Monostimme mit zwei Händen spielen, aber prinzipiell reicht eigentlich eine Hand und die zweite kann den Filter bedienen.
Oder man hat sich eben gleich einen Zweiklang eingestellt über die beiden Oszillatoren mit einer Quinte und so. Also man sieht die Bearbeitung des Minimoog sehr, sehr schön, wenn man ins Netz geht und guckt sich dann einen dieser großen Heroes an, Herbie Hancock, was der gemacht hat, wenn der die Sachen gespielt hat mit der rechten Hand und links wirklich das zum Wimmern gebracht hat. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Guckt sie euch an, das ist Synthesizer.
So, jetzt wollen wir mal kurz in die Lehrstunde rübergehen und darüber reden, wie so ein Minimoog-Synthesizer, was ja die Urmutter aller Synthesizer ist, aufgebaut ist. Ich gebe dir so ein bisschen die Stichworte und vielleicht kannst du dann, der das Gerät ja noch aus der Praxis viel besser kennt als ich. Ich habe hier keinen Minimoog, ich kenne es nur von Fotos und natürlich weiß ich, wie der ausschaut, weil ja auch viele Simulationen auf meinem Computer drauf sind und so. Das wichtigste Modul ist mal der Oszillator, denn der erzeugt den Klang. Was kann man denn da so einstellen?
Der Minimoog hatte ja, das war ja schon der tolle Luxus, nicht nur einen Oszillator, sondern eben drei, die nachher natürlich in der Klangausgabe zusammengefasst wurden. Und man hatte die Wahl der Füße, der Oktavhöhe, also bei der Orgel früher waren es ja Füße, 32, 16, 8, 4, 2 Füße, das sind immer die Oktavbrechungen, das ist die Tonhöhe. Und dazu ganz entscheidend natürlich die Wellenform, ob man einen Sinuston als Grundlage gewählt hat. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen klarinettig, recht obertonarm oder ein Sägezahn oder ein Rechteckzahn, der dann auch über Pulswelle noch manipuliert werden konnte.
Manipuliert, ja.
Und was natürlich die Pflichtaufgabe war, war hinten den Output und den High-Input zusammenzuschalten über ein Kabel. Dann sah man nämlich, dass man den irgendwie schon übersteuert hatte und da ergaben sich, ich weiß nicht warum, ich bin kein ausgebildeter Elektroniker, wieso sich da einfach schon eine gewisse angenehme Zerrung ergab. Also bei Leuten, die im Studio arbeiteten mit Mini, war es eigentlich immer so, habe ich jetzt hier auch, ich weiß nicht, ob der Kai draufgehen kann, dann sieht man eben, wenn man hier den Kurzschluss macht und man dreht hier den Output von dem einen weit genug auf, dann hat man hier ein richtig so ein Overload-Zeichen. Das ist natürlich eigentlich eine Warnlampe, die einem sagte, benutzt das nicht. Das wurde aber natürlich ständig benutzt, weil der Sound dadurch noch ein bisschen dreckiger wurde. Das waren so die ersten Zerrungen. Ja, und es gab eben drei Oszillatoren und die hat man dann entweder synchron oder eben in bestimmten Intervallen gestimmt.
Wo man sehr oft Oktaven, sage ich mal, oder?
Oktaven, aber ich meine Quinten auch immer natürlich.
Quint klingt auch immer schön.
Ja, Quinte klingt auch immer schön oder Quart, es kommt drauf an, was man damit veranstalten wollte. Und einen Oszillator konnte man eben auch benutzen, um eben eine Modulation, ein Vibrato über das Modulationsrad hinzuzufügen. Und das Lustige ist ja, wenn man diese Kisten genossen hat, sage ich mal, oder gedacht hat, das ist jetzt die letzte Cola in der Wüste, dann hat man die Anfangsschritte eben mitgemacht und kann natürlich heute die komplexen Klangerzeuger so auf der Software-Ecke auch viel besser verstehen, weil die Funktionen oft irgendwie ähnlich sind. Hier hat man es einfach in 3D mit 8 Schaltern genau gesehen, was passiert und versuchte seinen Klang so schön wie möglich zu machen. Und im Prinzip sind diese Bauteile von ADSR, von Hüllkurve, von Filtern und von Oszillatoren eben tatsächlich klassisch doch noch gleich geblieben. Und nicht ohne Grund ist eben, viele Leute sagen ja auch, ist das ein Mini-Moog, dabei ist das dann vielleicht irgendwie Nordlied, keine Ahnung. Moog ist einfach der Klassiker geworden.
Jetzt springst du schon ein bisschen vor, gehen wir systematisch durch. Also wir haben jetzt vom Oszillator gesprochen, da gibt es drei Oszillatoren, die kann man mit 4 Wellenformen einstellen und unterschiedliche Intervalle machen und so weiter. Die nächste wichtige Baustelle ist wahrscheinlich der Envelope, mit dem ich den Lautstärkenverlauf machen kann. Man sagt auch ADSR, weil der Attack, Decay, Sustain und Release hat. So, das aus dem Schulbuch. Jetzt gebe ich wieder an dich, Frank.
Ja, Envelope, völlig richtig ausgedrückt. Der Minimoog hatte das eben zweifach. Einmal für den Verlauf der Lautstärke. Man möchte ja vielleicht die Lautstärke bestimmen können in dem zeitlichen Verlauf. Eine harte Einschwingkurve für perkussive Klänge. Baum. Oder eben einen geigenartigen, leichten, anschwellenden Klang.
Der hat also dann eine höhere Attack-Zeit, damit er nicht bam hart anfängt, sondern wap, langsam kommt.
Ja, und wenn man die Taste dann losließ, konnte man eben auch einstellen, ob der Klang eben schnell oder langsam verklingt. Alles erstmal noch bezogen nur auf die Lautstärke.
Mit der Release-Zeit konnte man, wenn man die Taste Release, heißt ja loslassen, ist Englisch. Und also wie schnell, wenn man die Release-Zeit lang macht, hat man, wenn man die Taste losgelassen hat, noch einen längeren Nachklang gehabt. Wenn die Release-Zeit kurz ist, einen kurzen.
Also, das ist ja herrlich. Du leitest das hier gut, weil du das offensichtlich auch am eigenen Leib erlebt hast.
Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben diese Regler. Hinauf oder hinuntergelegt, ja, genau. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt hast du richtig schon gesagt, den Envelope gibt es eben auch für den Filter. Jetzt beleuchten wir vielleicht nochmal, ich nehme an, die meisten hier wissen, was ein Filter ist, aber beleuchten wir so nochmal, wie schaut der Filter bei Minimoog genau aus, was kann man mit dem machen?
Der Filter bei Minimoog ist ferkelig einfach, gemein einfach aufgebaut. Und man muss damit einfach immer schön kreativ sein und damit rumspielen, um da ein Leben hineinzubekommen, weil es tatsächlich eigentlich nur zwei oder sagen wir mal drei wichtige Schalter gibt. Es gibt eben den Cut-Off-Frequency, das ist eben die Frequenz, also die Helligkeit macht, die durchgelassen wird, wenn man die Spule in Gang setzt und der Ton eben kommt. Wenn der Cut-Off, also Abschneiden von hohen Frequenzen, ganz nach links, ganz zugedreht war, war der Klang sehr dumpf und hat sich dann durch Rechtsdrehungen immer weiter erhöht, sodass immer mehr Frequenzen durchgelassen wurden, höhere Frequenzen. Und die Resonanz, das war ja auch das Besondere am Minimoog, bis zur Selbstresonanz konnte man eben eine Art Feedback-Filtering einstellen, sodass der Klang dann schließlich ins Fiepen geriet. So für Effekte natürlich auch sehr wichtig. Und der letzte.
Das ist ein spannendes Thema und ich glaube, das kennen die wenigsten so genau. Ich kann es noch genauer beleuchten. Wie schaut das aus mit der Eigenresonanz? Wie setzt man die ein? Wie verwendet man die?
Also wenn die Filter-Emphasis, wenn die ganz auf links, also ganz zugedreht war, dann gab es keine Frequenz. Spitze, keine Anhebung. Spitze.
Genau.
In dem gesamten Spektrum. Und wenn man jetzt, sagen wir, die Cut-Off, also den linken Schalter, der also bestimmt, wie viel überhaupt an Höhen durchgelassen wird, wenn man den auf eine kommode, angenehme Größe eingestellt hatte, konnte man mit der Resonanz, mit dem Emphasis, konnte man dieses Spektrum durchgehen und sich spezielle Frequenzen nochmal heraussuchen, die einen hohen Peak hatten. Das musste man genau gestalten und damit kriegte man eigentlich sehr charakteristische Geklänge, also von dass er also immer etwas
schärft. Wofür brauchst du überhaupt einen Synthesizer? Du machst das immer im Mund alles so perfekt.
Genau, ja. Ja, das ist also, war natürlich sehr wichtig, um charakteristische Klänge irgendwie herauszubekommen. So ein kleiner Nebenaspekt wieder. Es ist natürlich heute viel schwieriger, eigenständige Klänge zu kreieren, weil es alles gibt. Wenn man so wie ich mit dem Minimoog groß geworden ist, dann war man so froh, wenn man einen geilen Sound hatte, weil du genau wusstest, den habe ich für mich erstmal. Also wenn man sich den Bass von Losgelöst vorstellt, dong ding dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong, der war, da hat man eben am Filter rumgeschraubt, bis die Boxen da gewummert haben, sagt man so, das ist es jetzt. Ja, und heute kauft man sich eben eine Library mit 85.000 Sounds, die an jeder Ecke verfügbar sind und dann such mal das.
Weißt du was, Frank? Das Suchen der richtigen Presets ist manchmal mehr Arbeit als das Programmieren der richtigen Sounds.
Das kann ich, ja, da sprechen wir beide sicherlich aus Erfahrung und die Frage ist noch, was das Schönere ist. Ne?
Definitiv das selber Programmieren. Also es ist, manchmal machen Presets-Schleudern schon Sinn, wenn man so Standard-Sounds möchte. Ich will das gar nicht schlecht reden. Mehr Spaß machen tut immer das selber dran drehen und so. Das ist überhaupt kein Thema.
Ja, und dann gab es der dritte Knopf bei der ganzen Filtergeschichte ist eben dann der Amount of Contour, also die Stärke, wie der ADSR, die also die Envelope-Kurve auf diese Filtereinstellung wirken sollte. Flacht die Helligkeit schnell ab oder langsam ab? Also alles das, was für die Lautstärke, für den Lautstärke-Envelope galt, galt natürlich dann auch für den zweiten nachgeschalteten Envelope, der sich auf den Filter bezog. Und so konnte man eben aus Biu, 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 Biu,
genau dieselben Envelopes, die wir vorher besprochen haben, für die Lautstärke, die konnte man jetzt auf den Filter legen, also Attack, Decay, Sustain und Release. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Baustein, LFO. Du weißt bestimmt, wofür das steht.
Low Frequency Oscillator.
Ja, wie in der Schule hier, oder? Großartig.
Ja, du.
Sehr schön. Ja, magst du das mal erklären?
Ja, es wurde eben einer von den drei Oszillatoren nicht selten dafür benutzt, dass man etwas herstellte, was man jetzt auf einem klassischen Instrument wie irgendwie Geige oder Querflöte so als ein Vibrato bezeichnet. Das heißt, ein organisiertes.
Aber siehst du, das wusste ich nicht. Ist das tatsächlich der dritte Oszillator, den man entweder als normalen Oszillator verwenden kann oder als LFO? Das hätte ich nicht gewusst, weil heute ist der LFO immer ein eigenes Ding und man versteht gar nicht. Ich habe lange nicht kapiert, warum heißt denn der LFO, Low Frequency Oszillator. Und jetzt macht es so richtig Sinn, weil das beim Minimoog ein Ding ist. Ja, okay.
Der Minimoog hat einfach wirklich drei gleichberechtigte Oszillatoren, wovon der dritte über einen kleinen Kippschalter die Möglichkeit bietet, sieht man noch, kann man nicht besser sehen, ne? Der heißt eben Oscillator Modulation und links neben dem dritten Oszillator, nur da ist ein kleiner roter Schalter, der hieß Oszillator 3 Control. Und wenn man Oscillator Modulation angewählt hatte, war der dritte Oszillator nicht mehr Klangerzeuger, sondern hat die Welle der ersten beiden Oszillatoren eben über das Modulationsrad, das war ja schon sensationell, die Tonhöhe also im Organisierten in einer Sinuskurve, eben als LFO, manipuliert. Übrigens nicht nur als Sinus, sondern natürlich konnte der dritte Oszillator auch schon 6 Wellenformen, 2 Formen von Rechteck, Sägezahn und Sinus. Das heißt, man musste nicht unbedingt nur ein Vibrato erzeugen wollen, also sondern man konnte auch oder
andere Wellenformen für diesen Oszillator hernehmen, die dann ja ganz andere Bewegungen machen. Ja, also nochmal fürs Verständnis, weil das verwirrt viele sehr. So ein Oszillator, der macht ja auch so eine Bewegung rauf und runter, meistens oft sinusmäßig, aber das macht er in einem extrem schnellen Tempo. Ich sage mal, da kann man Ton A, 440 Hertz, der macht also 440 solche Bewegungen pro Sekunde. So, aber jetzt kann ich den langsamer drehen, dass der nicht 440 Bewegungen macht, sondern zum Beispiel nur eine. Dann wären wir bei 1 Hertz.
Ja.
Und diese eine Bewegung kann ich jetzt auf die Lautstärke oder die Tonhöhe legen und dann macht das eben oder dasselbe mit der Lautstärke oder eben halt ein bisschen schneller mit 4 Hertz und so. Und das kennen wir als Vibrato oder als Tremolo. Vibrato ist die Tonhöhenveränderung und Tremolo ist die Lautstärkenveränderung. Gibt's denn jetzt noch irgendwelche anderen wichtigen Bausteine im Minimoog?
Also, was natürlich neu und auch faszinierend war für einen Keyboarder, war, dass man zwischen die Halbtöne kam. Bislang war eine Tastatur wirklich darauf angewiesen, dass man in Halbtönen nach unseren Stimmungen, also 12 Halbtöne, die Oktave zerteilte und nur der Gitarrist oder der Geiger oder einer, der über eine Luftsäule eine Trompete spielte, hatte das die Gnade, den Blueston zu spielen. Also yes. Nicht ein Ba-Ba, Ba-Ba, sondern Da-Ba, Ba. Da ist der ganze Sex, da ist die ganze Rockmusik enthalten in der Mischung zwischen der großen und kleinen Terz. Und genau das durfte der kleine Keyboarder nie spielen. Konnte er nicht. Er konnte entweder Dur oder Moll und das ist zum Sack abschneiden. Das hat mein ganzes Leben geprägt, sodass ich hier letztendlich ein verhinderter Gitarrist geworden bin. Also Kai weiß, dass ich spiele hier besser Gitarre als manch ein anderer auf der richtigen Gitarre mit meinen Sounds hier, weil ich so geil drauf bin, diese Interferenzen zu genießen zwischen den Halbtönen. Und der Minimoog konnte das eben als erster mit seinem Pitch Wheel wimmern. So wie man selber mochte. Jan Hammer muss ich da erwähnen, der Vorreiter, der ja mit Jeff Beck und der amerikanische Synthesizer-Spieler, Miami Vice-Komponist Jan Hammer, der unglaubliche Minimoog Soli gespielt hat oder auch mit selbstgebauten oder mit von Spezialisten gebauten Umhänge-Keyboards, weil der auch geil drauf war, wie ein Gitarrist zu spielen. Und der Minimoog war der erste mit dem Pitch-Spiel. Das musste man, glaube ich, noch erwähnen.
Ja, sehr schön. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, denn das war ja, den gab es ja irgendwo in den 70ern. Hast du Ende der 70er damit bereits gearbeitet, was damals super spannend war, weil es einfach neu war. Und jetzt hast du dir aber wieder einen Moog geholt, der jetzt relativ neu ist, wenn ich das richtig verstanden habe, den Moog One.
Es wurde vor einigen Jahren angekündigt. Man hat schon gedacht, das findet nicht statt. Wie sollte es auch in dieser Zeit, wo eine teure Software irgendwie, wenn sie teuer ist, sagen wir 400-500 Euro kostet, Klangerzeuger, und man plötzlich wahrnahm, da wird jetzt irgendwo bei Bob Moog ein Holzgehäuse geplant mit den Designern, die auch schon am Minimoog rumgearbeitet haben. Also wirklich erprobte Leute, die versucht haben, eine super Oberfläche zu bauen. Und dann da etwas hineinzupressen, wo jeder Keyboarder natürlich ein feuchtes Höschen bekommen könnte, nämlich 8 oder 16 Mal Minimoog Power. Und als das feststand, dass sie den bauen würden, mit einer digitalen Verwaltung da drin, also mit einem Display und jetzt eben mit der Rekonstruktion aller Sounds, die man gern möchte, wenn man einen Tag lang da gesehen hat. Also hieß es natürlich warten, bis dieses Teil kommt. Und ihn erstehen. Und das habe ich eben vor anderthalb Jahren getan. Und jetzt wird er regelmäßig upgedatet von dem Moog, von der Softwareseite her. Und es ist die reine Freude. Und ich muss ihn bei Kai immer einsetzen, wenn er satte, tiefe Frequenzen haben will. Ich muss noch sagen, als ich den hier ausgepackt habe und angeschlossen habe, ich bin jetzt 63 und ich mache seit 48 Jahren fast professionell Musik. Als ich dieses Ding ausgepackt habe, vor meine schönen Red Monitor hier gespielt habe, habe ich gedacht, die Boxen sind irgendwie kaputt, weil das Ding so tief runterging, dass ich dachte, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das heißt, ist man nicht mehr gewohnt gewesen, weil man natürlich viel mehr mit Software-Synthes gearbeitet hat. Und diese satte Klangfarbe war wirklich irgendwie aus den Ohren verschwunden.
Und das ist nach wie vor ein analoger Synthesizer. Das heißt, der Klang wird ganz analog hergestellt. Das Digitale tut nur die Sounds, die Regleinstellungen speichern, oder? Habe ich das so?
Ja, im Grunde ist es richtig, wobei natürlich zum Beispiel eben, dass das ganze Teil komplett MIDI-mäßig gesynkt werden kann. Das heißt, der LFO wird durchrhythmisiert, triolisch oder als Achtel, Sechzehntel. Das kannst du alles einstellen. Oder die Envelopes sind nicht mehr einfache Envelopes. Einmal sind sie MIDIfiziert, zum anderen kann man eben wie bei allen großen jetzt Software-Synthes Multi-Envelope benutzen. Das heißt, man kann verschiedene rhythmische Kurven einstellen. Das ist aber, ja, und deswegen nimmt man den natürlich auch bei Produktionen, wo man sagt, das ist mir wirklich wert. Es ist eine Fummelarbeit wie früher, während ja die Softwares damit wirklich prahlen können, dass man auf Knopfdruck eigentlich fast schon manchmal fertige Playbacks bekommt.
Das ist ein Hammerteil und ich hoffe, ich werde dich eines Tages besuchen. Und du zeigst mir das mal. Sag mal, was hast du denn noch so bei dir rumstehen? Da stehen ja noch so ein paar Schätze.
Ja, also wirklich, wirklich stolz bin ich auf einen Matrix 12, ein Oberheim Matrix 12, der auch 12 Einzelgänge hat, Einzelausgänge. Der Klang vom Matrix 12 ist unerreicht warm. Das war einer der ersten Voll-Polyphon-Synthesizer. Heute lacht man sich natürlich tot, wenn man sagt, ich habe hier 8 Stimmen oder 6 oder 10, weil nicht.
Ja.
Aber ich muss immer wieder einsehen, jetzt ist man eigentlich beim Arrangement-Thema. Wenn du richtig gut arrangierst, brauchst du nicht 8 Stimmen oder 10. Es reichen manchmal 3 oder 4, dann ist das Playback mit dieser Funktion eigentlich voll. Und wenn die gut klingt, brauchst du auch nicht mehr.
Absolut,
gut, ja. Ne, ist ein Kampf durch das Sounddschungel, aber der Matrix hat da seinen ganz festen Platz, weil er durch diese analoge Wärme eben auch mit 12 Stimmen Einzelausgänge. Ich habe dazu extra einen extra Mixer davor geschaltet, dass ich mir im Panorama eine Lautstärke alle Stimmen so hinlegen kann, wie ich das möchte. Ja, Sweet Dreams. Are Made of This zum Beispiel. Wenn man sich sowas anhört, da kriege ich jetzt beim Erzählen eine Gänsehaut. Ja. Ich würde gerne wieder, weiß Kai ja noch nicht, aber solche Dinger würde ich gerne mal wieder bringen. Aber Kai ist der Stilsichere. Wenn Kai sagt, das spielen die DJs dann auch, mein Frankie, dann würde ich es machen. Ansonsten muss ich mit meinen Schwärmereien eben alleine erstmal so leben. Oh, aber wenn ja. ich das höre, dann weiß ich, bessere Keyboard-Sounds gibt es nicht.
Ich stehe im Space Club auf Ibiza. Heute heißt es High Club, aber damals hieß er noch Space Club. Und es macht irgendwie 2 Stunden lang, ich mag ja so Techno und so weiter, ich mag das alles extrem gern. Aber es macht gefühlt seit 2 Stunden. Und auf einmal kommt aus dem Nichts das Motiv von Sweet Dreams und alle Generationen, egal, ich war bei den Älteren natürlich dabei, aber auch die 16-Jährigen reißen die Hände hoch und schreien, wie sie den ganzen Abend nicht geschrien haben. So viele Jahre später, das war schon ein Mörderbrett. Da war der Synthesizer ein wichtiger Baustein, aber es war überhaupt eine grandiose Nummer, finde ich.
Vorteil, Matrix gegenüber dem Minimoog, du kannst es alles abspeichern und du konntest sogar auch extern über Kassette, über ein ganz super Interface, was auch meistens funktionierte, konnte man die Sounds tatsächlich auslagern und wieder hineinspielen. Das war also heute, ich komme mir vor wie ein Großvater. Eigentlich habe ich ja nicht gedacht, dass wir über sowas sprechen, weil das ja irgendwie so Museumspflege ist. Also dann können wir auch gleich noch über die Dampfeisenbahn sprechen. Aber das war damals ja sowas von geilo, dass man einfach Klick machte, hat sich einen Speicherplatz gesucht und sagte, das höre ich mir morgen mal an, was ich da so programmiert habe. Und sagte, ey geil, bisschen mehr Höhen und es war reproduzierbar. Das ist natürlich wirklich museales Denken. Damals war das eine Revolution.
Ja, wir haben diese ganze Technikentwicklung mitgemacht und ich bin auch einer, der sich halt über jede technische Erneuerung einen Ast abgefreut hat, weil das einfach immer eine Bereicherung meines Lebens letztendlich war. Ja. Und du gehst auch die moderne Reise mit. Ich habe bei dir von Roly das Seaboard gesehen. Ein Gerät, das ich so gerne auch hätte. Die Version, die ich gerne hätte, die größere, die ist vergriffen, weil sie durch Corona die Produktion nicht hinkriegen und die komplett neu aufbauen müssen.
Du kannst doch meins kaufen. 19.000 Euro.
Also das mit den großen 19.000 Euro.
Ja komm, nun sei mal nicht so, Corona. Du, wenn wir jetzt so in der Reihe dieser Keyboards sind, ist Roly wieder für mich eine, ich kriege wieder Tränen in den Augen. Es ist wieder eine Neugeburt, denn jetzt konnte man nicht nur mehrstimmig spielen, speichern, filtern, Stimmen auslagern, sondern jetzt gehst du auf das Roly und spielst innerhalb eines Akkordes verschiedene Stimmen und slidest sie. Also nicht gedrückte Tasten, sondern über diese Schaumgummitastatur. Ich will ja jetzt nicht die Verkündung des Lichts irgendwie betreiben, weil das weiß ja
aber
jeder.
Aber ich dachte es vielleicht nochmal kurz auf den Punkt bringen. Der Roly Seaboard hat MPE. Das heißt MIDI Polyphonic Expression. Das heißt, es gibt 3 Parameter, die du nicht für den ganzen Sound machen kannst, sondern für jede einzelne Taste. Also mit dem Pitchband können wir, wenn ich 3 Noten spiele, alle 3 nach oben pitchen. Aber ich kann nicht eine Note irgendwo hinpitchen, während die anderen liegen bleiben oder woanders hinpitchen. Und das Ganze kann ich eben nicht nur für Pitch, also die Tonhöhe machen, ich kann es auch für Pressure und Slide machen. Und was dann auf Pressure und Slide liegt, kann sich bei jedem Sound ändern. Das können Filter sein, das können irgendwelche Dinge sein, die den Klang verändern. Und damit kann man tolle Sachen machen, die organischer und lebendiger klingen als die Sounds, die wir sonst auf Synthesizern haben, wo immer nur alle Töne gleichermaßen den Sound verändern.
Ja, man braucht ja auch den Matrix und so gerne auch für Flächen, viele Synthes, also viele Bands empfinden ja einen Synthesizer eigentlich eher auch als ein Gerät, was eben Strings oder Flächen macht, schöne Flächen. Und jetzt kommt das Revolutionäre eben dazu, was ich selbst bei der Filmmusik auch oft verwende, dass man in einer Fläche, ich weiß es nicht, ob man das jetzt sogar auch hören kann.
Aber ihr hört, diese kleinen Änderungen, die da im Sound passieren, die nicht im ganzen Sound passieren, sondern nur bei einzelnen Noten. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren viele Nummern hören, die damit arbeiten und neue Wege gehen, die nur dadurch möglich sind, dass diese Technik ist. Man muss übrigens nicht so ein Seaboard-Keyboard haben. Man kann das auch natürlich zeichnen mit der Maus. Ich sage mal, in der neuen Ableton-Version oder auch im Bitwig, da kann man das im Editor einfach einfügen für nur diese Taste, diese Bewegung und so weiter. Und ich bin ja immer auch der Überzeugung, live spielen hat seinen eigenen Charme, mit der Maus zeichnen hat auch seinen eigenen Charme, weil man zeichnet Dinge, die man so nie spielen würde, so wie man auch Dinge spielt, die man nie zeichnen würde. Beides hat seine Berechtigung, finde ich. Bist du jemand, der auch gern mal mit der Maus was einzeichnet? Oder ich könnte mir vorstellen, dass du einfach, wenn man mal alles gern spielt, dann bleibt man da auch?
Überhaupt nicht. Das Beste von beiden Welten. Also es ist ja klar, gerade in der leichten Muse, sagen wir mal in der Popmusik allgemein, ist der rhythmische Aspekt unverzichtbar. Und wiederholbare Kurven, die uns den Beat machen, können gerne eingezeichnet werden. Der einfachste Beispiel ist so ein Sidechaining, was man natürlich rhythmisch verlässlich haben möchte. Dann gehen wir auf die Tanzfläche. Und sowas gilt ja auch für Filterbewegungen oder Tonhöhen über Step-Programm.
Step-Sequencer?
Step-Sequencer, dass man sagt, das geht ja für Filter, für Tonhöhen, für alle Arten von Modulationen. Das zeichne ich dann auch ein, wenn ich einmal was gefunden habe, was ich gut finde. Ich bin ja auch jemand, der wirklich immer noch, wenn ich Lieder schreibe, bin ich immer interessiert an Harmoniedurchgängen und an schönen Melodien. Das heißt, manchmal muss man solche Bewegungen auch in verschiedenen Tonarten oder in verschiedenen Harmonien möglichst gleich halten. Also zeichne ich das dann da rein, wenn ich weiß, ich brauche das jetzt für diesen Akkord oder so. Aber das Kreative ist bei mir eigentlich eher, weil ich einfach vom Spielen komme, das Haptische, deswegen ist ja auch das Seaboard so toll, sich da reinzuschaffen und dann auf dieser Schaumgummi-Oberfläche zu fühlen, was passiert. Und die Programmierer, denen muss man da ein großes Lob aussprechen, weil da wirklich alle Monate wirklich unglaublich kreatives neues Material kommt, das dann auch wieder die Komposition-Technik befruchtet. Das ist überhaupt, das hatte ich mir für diese Sendung irgendwie vorgenommen, nochmal zu sagen, dass die Programmer haben, ich will nicht sagen, sie haben die Macht übernommen, aber sie haben einen unglaublich großen Anteil an unserer kreativen Arbeit, weil das, was da vorgegeben wird an Programmen, flasht uns einfach als Komponisten und man nimmt sich einen kleinen Teil, dass man sagt, ey, was ich da gehört habe, das ist ja wahnsinnig. Was liegt da vor? Ey, der hat da so eine Quinte, die sich immer da hochschaukelt, da wird sie irgendwie so im Filter ein bisschen hoch, dann kommt eine kleine Punktierung. Das nehme ich mir. Das klingt ja super mit einem bestimmten Delay und schon habe ich etwas, was ich Komposition nenne, was der Programmer, aber was der Entwickler vielleicht wirklich auf dem Reißbrett gezeichnet hat und es hat Leben für uns. Da mischt es sich sehr. Das ist ein schwieriges Thema.
Manchmal bremst es unsere Kreativität auch aus. Es hat immer was für und wider und jeder muss für sich halt selber den Weg finden, in dem er am kreativsten arbeiten kann. Jetzt, unsere heutige Aufzeichnung des Podcasts passiert ja live auf meinem neuen Twitch-Channel. Thomas_Foster_Music. Das heißt, wir haben heute viele Zuschauer aus der Schweiz, aus Hamburg, aus. Am Anfang haben sie alle geschrieben, wo sie herkommen. Es ist sensationell, wie viele da heute da sind. Und jetzt wollen wir mal kurz dem Chat die Möglichkeit geben, zu dem Thema Synthesizer ein paar Fragen an den Frank zu stellen. Das heißt, ihr könnt jetzt stellen. Eine erste Frage habe ich schon hier, nämlich der Jakob Kastner würde gerne wissen, welche DAW, also welches Musikprogramm du benutzt.
Logic.
Logic.
Ich benutze Logic, weil ich so viel arbeite, seit Jahrzehnten eigentlich, dass ich, weil ich damit angefangen habe, einfach dabei geblieben bin und die ganze gerade Midifizierung miterlebt und mit einverleibt habe. Ich muss halt ein bisschen schmunzeln, weil ich ja weiß, dass Pro Tools ja etwas besser klingt, muss ich sagen. Es gibt auch Ableton, ich benutze auch manchmal Ableton. Ich bin aber am schnellsten mit Logic, einfach durch die Gewohnheit. Und vielleicht kann man es ja hier auch mal laut aussprechen. Logic klingt nicht am besten. Ich weiß nicht warum. Die Engine ist nicht so super geil wie zum Beispiel bei Pro Tools oder auch die die von Ableton. Ich mache manchmal hier solche Tests und gerade wenn ich neue Schlagzeugsets bekomme, probiere ich aus, wie die auf den verschiedenen Engines klingen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin kein Elektroniker. Ich frage mich, wieso bei manchen DAWs klingt dieser Set wie ein Demo, wie ein Schuhkarton und bei anderen klingt es satt. So, und da ist Logic irgendwo ganz oben, nicht ganz oben, aber gut in der Mitte. Und ich bleibe trotzdem dabei, weil ich einfach durch diese MIDI-Anbindung, ich habe hier mein Set jetzt aufgemacht für die Filmmusik, dass ich schnell alles so parat habe. Das ist eben so ein Set mit irgendwie über 200 Spuren, weiß ich nicht, die ich schnell parat habe, weil beim Komponieren möchte ich ganz schnell eine Idee ausprobieren. Ist das hier eine Trompete und eine Gitarre? Zack, da muss das kommen, schön gespielt. Und dann sagt man, nee, die Idee ist leider nicht so gut. Also muss das ganz schnell verworfen und neu gemacht werden können, ohne immer neu zu laden. Und da habe ich mich bei Logic einfach gewöhnt. Deswegen benutze ich gerne Logic.
Gibt es manchmal technische Punkte, wo du andere Programme siehst und sagst, das finde ich aber super schade, dass Logic das nicht kann?
Ja, zum Beispiel die wirklich absolut genaue Auflösung durch die Grafikkarte, wenn man Samples immer größer zieht, dass man tatsächlich auf der Zeitachse nicht so eine exakte Genauigkeit vorfindet wie bei Pro Tools.
Ja, da ist Pro Tools sehr gut, ja, das stimmt.
Ja, aber was jetzt fehlt, ist eine Lobrede auf das, was Logic alles kann, sonst würde ich ja damit nicht arbeiten und ich bin damit wahnsinnig schnell und auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Und auch Kai lebt ja damit, dass ich meine Gesangsaufnahmen, die er letztendlich immer toll findet, obwohl er sie nochmal über seine 48-Spur analog schickt, gut findet. Also kann es so schlecht ja nicht sein.
Jakob Kastner schreibt, welchen Analog-Synth würdest du für Anfänger als erstes benutzen?
Ein Minimoog.
Einen Minimoog, alles klar.
Ja, also der Einfachheit halber, einen, der ganz einfach, es gibt ja auch von David Smith, gibt es ja auch solche Teile, also ein ganz einfach, wo man vor allen Dingen eben haptisch und auch optisch die Funktion von Filtern, Oszillatoren und Bearbeitern eben sehen kann, um das langsam aufzubauen. Ein Arp Odyssee wäre ja auch noch ein kleines Teil, gibt es natürlich nicht mehr, wäre auch sinnvoll. Es gibt aber auch neuere. Ich habe auch ein Nordlead 2. Nordlead auch super, gut, mit Klang natürlich erstklassig und auch optisch nur mit einer Oberfläche gut zu bedienen und zu lernen, was man machen kann.
Lieber Frank, selten so ein spannendes Gespräch auf Augenhöhe zum Thema Synthesizer geführt. Vielen lieben Dank dafür und immer kreativ bleiben.
Hat Spaß gemacht. Also gebe ich zurück. Wir können nicht anders. Das ist auch eine Qual, dieses ewige Kreativbleiben, Herr Foster. Aber wir bemühen uns.